Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 157. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen und jede Woche verkostet man einen Wein. Dabei weiß der eine nie, was die andere mitgebracht hat oder umgekehrt. Weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche gehabt haben?
Ja, selbstverständlich. Es ist endlich das Weingut Schauer gefallen, das schon lange auf unseren beiden Listen gestanden ist, aber irgendwie
finally
gefühlt waren wir jetzt nah dran, dass wir drauf gekommen sind, dass wir es machen sollten. Und gut, dass du nochmal einerseits Tipps gekriegt hast und andererseits auch vom Stefan Schauer selber nochmal darauf hingewiesen worden bist, dass eigentlich dann Zeit war. Ne?
Ja, beziehungsweise habe ich mich eigentlich auf der WWN selber darauf hingewiesen. Genau. Ganz genau.
Sehr gut. Wir haben jedenfalls das Weingut von Stefan und Bernhard Schauer im Podcast gehabt, also genau. Kitzek Sausal.
Richtig.
Und zwar war das Riesling Alte Reben 2021.
Richtig.
Richtig, richtig schönes Ding, das jetzt erst einmal eher in Richtung Deutschland verortet hätte und wie du mir dann gesagt hast, dass ich da nicht ganz richtig liege und immer ein Schwader habe, es irgendwo wirklich hinzulegen.
Ja, genau.
War dann der Grosche, ist dann der Grosche schnell gefallen.
Yes.
Und dann hat es nur mehr Kitzek Sausal sein können. Sehr, sehr schön und halt spannende Geschichte, was die zwei so machen.
Ja, voll.
Inklusive Sparkling-Tea-Projekt. Und
alles
auch dem ganzen, dieser ganzen Geschichte, wie schnell die dann auch gewachsen sind und trotzdem auch, wie jung das ganze Projekt eigentlich noch ist.
Voll.
In dieser Art und Weise.
In dieser Form, in dieser Größe, genau. Und auch dieser Buschenschank-Aspekt, den ich persönlich super spannend finde, haben wir da auch ganz, ganz stark drinnen gehabt. Stärker als bei vielen anderen Weingütern. Ja, insgesamt
immer
einfach.
Immer noch so stark. Ja.
Immer noch so stark und immer mit sehr viel Herzblut noch. Also so richtig mit Liebe dabei gefüllt.
Korrekt.
Also, ja. Schöner Wein. Schöne Story hoffentlich
schöner
für
dich. Wein, schöne Story. Spannende Story. Cooles Ding. Und jetzt geht es weiter mit wieder mal ein bisschen was anderem.
Ja, das ist schon was anderes. Also so, wenn ich mir das anschaue im Vergleich zu letzter Woche, sind wir zwar wieder bei einem weißen Wein, aber dieser Freund hier ist einmal definitiv niemals filtriert worden.
Korrekt.
Und hat schon so ein bisschen, also man würde ihn nicht als blank bezeichnen können, sagen wir mal so.
Na, das geht sich nicht ganz aus.
Aber grundsätzlich eine voll schöne Farbe, finde ich. Weil so ganz ein helles, ich meine, nennen wir es Strohgelb, ist mit so ganz leichten orangen Reflexen dann aber drinnen. Ist ganz lustig. Also was man da jetzt einmal ganz intensiv auffällt zum Start, ist eine ganz harte Kräutrigkeit.
Voll.
So richtig so Teekräuter, Gartenkräuter, alles.
Ja, voll. So richtig auch grüne Kräuter dabei, ja, voll.
Und dann hat diese backgewürz-nelkige Aromatik ganz, ganz intensiv drinnen.
Voll.
Aber fresh unterlegt mit richtig gelben Apfel.
Ja,
Liebe.
Genau.
Sehr juicy. Also es riecht sehr
Riecht schon, es riecht schon richtig juicy. Du wirst dich schon einfach einlegen und denkst, okay, passt, Flasche leer.
Ja, ja. Na voll. Also genau so riecht es. Also diese Frische von den Kräutern, die wir da dabei haben, plus diese Backgewürze, die so ein bisschen spicy fast wirken.
Ja.
Und dann drunter diese gefühlte Saftigkeit von diesem, von meiner Meinung nach ist es ein gelber Apfel, ganz clean, richtig schön.
Ja, vielleicht ein bisschen so eher mehliger Apfel schon in der Nase finde.
Ja, wobei so ein bisschen gelbe Birne auch dabei hat,
ja,
gell?
Ja, Birne ist sehr gut da, finde ich, ja. Weil das ist fast, finde ich, im Kern noch das stärkere Thema, bin ich fast eher bei der Birne als wie beim Apfel, aber
ich
du hast schon einen gelben Apfel
drin.
Auch drinnen, ja. Aber die Birne setzt sich, finde ich, wenn du länger reinrichst, setzt sich fast die Birne durch.
Ja, voll. So habe ich gerade gemacht, deswegen bin ich auf die Birne gekommen.
Ja.
Du schön. Ja. So grundsätzlich.
Ja, gell. Okay. Und so ein bisschen, also ich habe immer so ein bisschen Steinmehl auch noch drüber gemahlen. Deswegen meine ich so ein bisschen dieses, irgendwie hat das für mich
dieses
in der Nase immer
dieses
mehlige Thema
ich weiß,
dazu.
Was du meinst, ja. Ja. Ja, cool sind diese Kräuter.
Das ist richtig Kräuter, gell. Das
ist schon nice.
Ultra.
Das hält hundertprozentig, was es verspricht.
Ja, ist halt geiler Soft, oder?
Richtig juicy.
Ja.
Richtig saftig, das Ding.
Vollgas.
Die Säure nimmt die sofort komplett mit.
Ja.
Aber haut die nicht.
Nein.
Voll schön integriert, aber
richtig,
richtig intensiv.
Richtig.
Also hart intensiv. Gerbstoff jetzt gar nicht so arg. Lass mal nicht mal einen Schluck nehmen. Bleibt da ein bisschen.
Ja, ja, das hat auch Länge, ja. Ich finde nämlich, ja, das ist das vereint so schön, dieses Saftige, macht einfach Spaß, die Flaschen ist sofort leer, aber es hat trotzdem eine Komplexität da drinnen, das hat eine Länge. Aber erzähl mal du, was du fühlst, weil ich will dir nicht erzählen, was du dann schmeckst. Musst du selber ein bisschen dran arbeiten.
Ich setze nur fort hier. An meinem Wow, wie arg Juice und wie arg Säure.
Ja.
Gerbstoff wirklich nur ganz ein kleines bisschen hinten.
Voll.
Aber auch nicht einengen in irgendeiner Form. Also das
null,
ist
null. Das bringt einfach nur ein bisschen Struktur. Genau.
Genau, aber weniger arg, als ich erwartet hätte, auf Basis von dem, was wir jetzt heute im Glas haben, aber du hast vorher gemeint, das ist eher der untere Teil der Flasche.
Richtig, ja, also das ist schon klar unfiltriert. Das ist jetzt gerade noch ein bisschen mehr unfiltriert quasi, weil das ist nicht das oberste von der Flasche, sondern das ist gestern schon vorverkostet worden und ich habe dann die offene Flaschen genommen heute und habe mir gedacht, ich reiße jetzt eine neue Flaschen auf, weil das steht jetzt genauso da, wie es aus der Flasche da steht, ein bisschen offener noch gefüllt. Und haben wir dann gedacht, warum eigentlich jetzt da zweite Flaschen aufreißen, wenn das gerade so schöner da steht, noch sogar vorgestern aufgemacht. Also nach zwei Tagen offen, steht mega da. Also das ist super schön. Deswegen habe ich gedacht, okay, passt, das ist zwar der unterste Teil und das ist ein bisschen nah unfiltrierter gefüllt oder nah cloudier als normal, aber steht halt mega da.
Absolut. Auch da dieses Apfelthema, finde ich da jetzt ein bisschen stärker drinnen als das Birnenthema. Aber halt auch diese Fruchtnote, gelb ist es auf jeden Fall. Es ist ultra, ultra, ultra saftig. Also ich muss das nur mal betonen.
Yes.
Das rinnt unendlich.
Ja.
Du hast dann schon diese Kräuternoten noch mal drunter, so ein bisschen. Das hast du in der Nase, finde ich, ein bisschen mehr, als du jetzt tatsächlich am Gaumen hast. Aber sie sind auch am Gaumen da.
Voll. Vor allem hinten
gerade
raus.
Hinten, ja, genau. Gerade hinten raus noch ein bisschen stärker als vorne dran. Was du weniger hast am Gaumen, ist dieses ganze Backgewürzthema, finde ich. Das geht alles sehr stark in dieser Frucht auf.
Korrekt.
Aber es ist nichts daran kitschig. Das macht sehr viel Spaß.
Extrem.
Ohne dass jetzt überbordend ist in irgendeiner Richtung. Korrekt. Ich meine, wenn du keine Säure magst, ist das nicht deins. Aber
nein, also das ist halt schon wirklich geil. Auf der Säure aufgebaut und am Soft aufgebaut. Ja. Wenn du eins von den zwei Sachen nicht willst, aber gut. Wer will sowas nicht? Das ist halt einfach leibend.
Na voll. Überleg, was es ist.
Ja, bitte.
Rein von der Aromatik her, also rein von der Säure her würde ich jetzt einmal zum Riesling rennen, weil das hat so eine ganz klassische Rieslingsäure, finde ich. Aber rein von der Aromatik her passt es halt nicht.
Mhm. Ja, soweit so richtig.
Wundervoll.
Weiterraten.
Ich überlege, wo wir das hin tun können, weil so viel, also das ist so hart auf der Säure aufgebaut und es hat wenig von so, also es ist jetzt nichts, was man ganz klar stilistisch irgendwo einordnen kann, meiner Meinung nach.
Korrekt.
Weil es halt ein bisschen dieses, also wir sind da im Netti-Bereich, aber nicht auf der dreckigen Seite, sondern auf der geilen Seite.
Korrekt.
Aber das ist halt schwieriger, das einzuordnen.
Richtig.
Irgendwo hin zu positionieren. Es muss irgendwo sein, was du ordentliche Säure zusammenkriegst.
Richtig.
Weil es ist ja nicht, also es ist super fresh. Es ist nirgends jetzt irgendwo auf der warmen Seite, finde ich.
Korrekt.
Das heißt, ich würde das jetzt entweder nach Deutschland oder nach Österreich oder von mir aus nach Frankreich schmeißen. Das sind die drei, wo ich einordnen könnte.
Das kann ich da schon mal bestätigen, dass du da richtig liegst.
Na, wundervoll. Rebsortentechnisch tue ich mir tatsächlich ein bisschen schwer, weil halt diese Säure so intensiv ist. Das ist eine richtige Rieslingsäure, ist ganz lustig. So ganz intensive.
Ist aber kein Riesling drin.
Ja, ja, das nervt mich ein bisschen. Aber es passt aromatisch nicht zum Riesling. Nicht wirklich zumindest. Da mal die hin, mein Freund. Ich glaube nicht, dass es Frankreich ist. Ich würde es eher nach Österreich oder Deutschland werfen.
Mhm.
Wahrscheinlich nach Österreich, ne? Ich muss fast nach Österreich gehen.
Ja, sicher, weil wann wäre... Sowas macht, das hat wirklich, wie du schön vorher gesagt hast, auf der Natural-Seite schon klar zu verorten ist, aber halt auf sauber, auf schön, auf ultimativ Spannung, dann ist das halt dann meistens doch eher Österreich.
Ganz gerne mal Österreich, ja. Aber ich tue mir mit der Rebsorteneinordnung sau schwer.
Ja, vielleicht ist das Thema, weil es nicht nur einer ist.
Ah ja, das hilft also, mir schon mal ein bisschen.
Was nicht ganz einfach hier rennen können, ja. Es sind zwei.
Okay. Aber keiner davon ist Riesling offensichtlich.
Keiner davon ist Riesling. Aber wir brauchen natürlich irgendwas für die Säure.
Wenn du sagst, choose your fighter und es ist nicht Riesling für die Säure. Ja. Ich meine, erstens einmal glaube ich, dass es 21 ist.
Richtig.
Ansonsten geht sich das nie aus. Und zweitens, wo gehen wir denn hin? Es hat null von dieser Sauvignon-Aromatik drinnen. Das war natürlich ein Säure-Fighter, aber es geht sich halt nicht aus für mich.
Richtig.
Wenn es 21 ist, kann es irgendwas Richtung von mir aus Grüner Veltliner sein, der drinnen ist, plus ein bisschen Chardonnay oder sowas in Richtung.
Chardonnay ist einmal die zweite.
Ah, aber nicht Grüner Veltliner und Chardonnay.
Nein, der Chardonnay nicht. Ja. Chardonnay ist das, was ein bisschen weniger drinnen ist.
Aber was ist dann nur drinnen?
Also wir sind direkt im goldenen Schnitt, so viel kann ich da schon mal verraten.
Ehrlich?
Also die Aufteilung ist wirklich noch im goldenen Schnitt. Das
wirklich?
Heißt, wir haben, ja. Nicht absichtlich. Okay, ich erzähle die Geschichte nachher.
Ich habe gedacht, wer kann das jetzt sein, der im goldenen Schnitt arbeitet.
Warum das so passiert ist, aber es ist halt einfach geil gewesen. Und deswegen ist es jetzt so. Und die andere Rebsorte, stehst jetzt gerade ein bisschen auf der Leitung, weil es gibt schon noch was, was halt
was ja für Sie ein
Säurebringer ist. Ja. Und was wir in Österreich ganz gut vertreten haben.
Wirklich viel vertreten?
Ja, freilich. Hat gerade sehr guten Aufstieg. So. Gibt Meisterschaften dazu.
Ah, der Welsch, noch schön.
Der Welsch. Richtig, Welschriesling und Chardonnay ist
das. Gut, das heißt, wir müssen das eigentlich in die Steiermark irgendwo verpflanzen, wenn das irgendwie möglich.
Total falsch.
Schade. Aber es passt halt von der Freshness her voll ja. gut.
Es soll aber grundsätzlich auch genau das sein. Also du hast grundsätzlich einmal recht, dass es diese Freshness ist genau das, was dieser Wein darstellen soll.
Na, 100% das steht auch da.
Zu 100%, das ist die keine Idee Diskussion dahinter. Hier. Zu 100% Cool Climate Wein, let's go. Und das finde ich optimal perfekt.
Komplett.
Erfüllt dieses Ziel. Ja.
Absolut.
Aber nein, wir sind nicht in der Steiermark. Soll ich die weiter raten?
Lass mich ein bisschen weiter raten. Okay.
Vielleicht geht es leichter, wenn du da überlegst, wer sowas in Österreich machen könnte.
Ich muss immer überlegen, wen wir noch nicht haben. Das ist so ein bisschen das Problem. Mittlerweile ist es ja absolut das Eingrenzungsthema, von wem haben wir denn noch nicht gehabt.
Richtig.
Aber sind nicht in der Steiermark.
Nein.
Das heißt, also es kann sowohl im Burgenland passieren, wenn es irgendwer sehr, sehr gut meint, als auch, wir gehen hoch in nach Niederösterreich und gehen vielleicht sogar ins Weinviertel, Fragezeichen.
Ah, Weinviertel-Rufzeichen.
Aha, sehr gut, dann sind wir wahrscheinlich vom Kollegen Zillinger.
Richtig.
Na, also.
Johannes Zillinger, ja. Ja, jetzt kann gut. ich meine Einleitung wieder mal sparen.
Sorry.
Die Geschichte des Weinguts, wo wir uns befinden, geht nämlich bis 1673 zurück, wollte ich da noch erzählen.
Danke.
Weil damals war es kein Weingut, sondern eine klassisch gemischte Landwirtschaft. Wein war aber seit damals auch wirklich ein Bestandteil des Landwirtschaftsbetriebes. Und die Ortschaften, da der Standort des Betriebs, sind seither gleich geblieben. Wir sind, wie du richtig gesagt hast, im Weinviertel, und zwar in Velm-Götzendorf beim Weingut Johannes Zillinger. Im Glas hast du Parcellaire Blanc Nummer 1,
yes.
Gewehrs, Welschriesling und Chardonnay aus, wie du richtig gesagt hast, 2021. Ich habe natürlich im Vorfeld mit dem Johannes telefoniert und der hat mir einiges zur Geschichte des Betriebs erzählt und ich werde auch mal dort beginnen, bevor wir dann zu ihrem Server kommen.
Ja, sehr cool. Der war natürlich jetzt auch ganz, ganz groß auf meiner Liste. Natürlich, also der ist auch jetzt schon lang oben.
Ja, seit Anfang. Also ich bin ja mit die Weine von Johannes Zillinger auch so ein bisschen in dieses ganze Weinthema reingestolpert. Das ja, waren auch unter die ersten Weinskandalbestellungen damals ganz am Anfang waren viel von den Sachen, das hat man halt immer gedacht.
Ja, das funktioniert auch immer ganz gut,
finde ich. Immer ultra
für jeden juicy eigentlich. Ja, also das kannst du jedem geben.
Vieles davon kannst du jedem geben. Wir kommen dann noch so ein bisschen auf das Sortiment. Manche Sachen sind dann ein bisschen wilder, ein bisschen funkier, ein bisschen noch mehr Spielwiese. Aber du kannst die Sachen gerade in diesem Bereich, wo wir uns da sind, weil das ist so die mittlere Linie quasi, das kannst du wirklich hinstellen, wem du willst. Ja. Das ist halt einfach immer geiler Soft. Und immer, das finde ich, ist wirklich was das auszeichnet, ist immer auf dieser Kräutrigkeit, das heißt immer durch.
Stimmt.
Und immer elegant Säure, Gemma und nie mit der Brechstange irgendwie und nie, vor allem mittlerweile, nimmer zu gestört. Weil das hat sich schon auch noch ein bisschen
ja,
in den letzten schon. Jahren, und wir werden es hören, um einiges noch mal mehr gefühlt, für mich jetzt als Außenstehender gefühlt, noch mehr gefunden, das ganze Thema.
Es ist jetzt die harmonischer. Weine sind
nochmal harmonischer, nochmal klarer, die Idee ist nochmal klarer geworden.
Ja.
Und das feiere ich halt schon sehr.
Absolut.
Aber gut, jetzt gehen wir mal zur Geschichte. Also, wir sind, wie immer im Weinbau, bei einem Generationenprojekt. Und zwar beginnen wir 1673, da hat der David Zillinger damals den bäuerlichen Betrieb eben mit ein bisschen Wein gegründet. Das richtig beginnt das Thema Wein dann aber erst mit der Generation von Johannes, seinem Großvater. Und vor allem dann mit seinem Vater. Da hat es dann wirklich angefangen, komplett Relevanz zu kriegen. Also der Großvater hat ein bisschen angefangen, da mehr Fokus drauf zu legen. Und der Vater hat dann schlussendlich mehr wirklich drauf gesetzt. Der Hans Zillinger, der Papa von Johannes, der hat in den 1980ern den Betrieb übernommen. Damals haben sie eine Schweinezucht gehabt. Und das war so der größte Part quasi. Also das Hauptthema und der größte Betriebszweig. Aber eben auch Wein, Ackerbau, klassisch gemischte Landwirtschaft mit viele verschiedene Standbeine. Und der Papa von Johannes hat sich halt voll auf dieses Thema Schweinezucht draufgehauen. Das hat ihm extrem taugt. Und der Johannes hat erzählt, man hat damals, also das hat schon mit dem Großvater begonnen, aber mit dem Vater noch weiter, in ganz Europa sie eigentlich fernere Züchtungen kennt. Also sie waren wirklich bekannt dafür, halt, dass ernere Züchtungen immer super waren, dass das einfach halt Top-Qualität an Schweinezucht war quasi.
Stark.
Und die Schweindeln haben zum Beispiel bei Erna damals schon immer viel Auslauf gekriegt. Da war einfach ein Qualitätsbewusstsein schon da, aber halt in diesem Thema Schweinezucht verankert.
Ja.
Und sie haben eines Tages dann ein bisschen ein Problem gekriegt, das ein bisschen ein größeres Problem geworden ist. Ganz zu Beginn, nämlich wie der Hans Zillinger übernommen hat, haben sie einen E. coli-Bakterienstamm im Schweinestall gehabt.
Shit.
Das heißt Darmbakterium, das ist für die Schweine extrem gefährlich. In dem Fall war es so, dass die ganzen Ferkel in der Zucht sofort Durchfall gekriegt haben, wie die geboren worden sind.
Oh, shit.
Und wenn du davor stellst, wie das ist, das kennt man auch von Kindern, wenn du Durchfall hast, ganz jung, ist das halt lebensgefährlich.
Ja.
Und die Schweindel sind natürlich nach der Reife verändert.
Nein.
Und man hat dann versucht, das mit Antibiotika in den Griff zu kriegen und das irgendwie zu retten. Aber nach kurzer Zeit waren halt die Antibiotika auch wieder wirkungslos, weil
ja, sicher. Ja,
es Resistenzbildung. Halt Resistenz war sofort da.
Shit.
Und sie haben den Bakterienstamm nicht rausgekriegt.
Na.
Die ganzen Tierärzte rundherum haben gesagt, ja passt, kannst nichts machen. Du musst den ganzen Bestand keulen quasi, also du musst alles...
Ja, bist du deppert.
Du musst so. Die ganze Schweinezucht...
Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber meine Großeltern haben ja Schweinezucht gehabt. Mm. Wenn ich mir vorstelle, dass denen gesagt worden wäre...
Das ist der komplette Untergang.
Also, das ist finanziell und emotional, bricht dich das?
Ja.
Na, bist du fertig.
Und da noch dazu, na, du bist eigentlich da in einer Qualitätsschiene in Europa ja, bekannt voll. Dafür. Du hast eine super Alter, Zucht. Fuck. Und dann wird da gesagt, ja, fangst halt neu an. Das kannst also es irre.
Es ist eigentlich nicht vorstellbar, ja.
Nein. Also absoluter Albtraum. Und es hat dann einen Auslieferungsstopp gegeben quasi. Also er hat natürlich nichts mehr verkaufen
ja,
dürfen
klar.
Dann auch. Und sie haben nur noch ein Schweindel quasi am Weg nach Deutschland schon gehabt zum alten Gutshof. Das hat der Papa hinbracht, ist zu dem Gutshof gefahren quasi. Und da hat irgendein alter Professor quasi selber halt eine Landwirtschaft betrieben.
Okay.
Und der Johannes hat erzählt, der Zillinger Hans, also sein Papa, hat halt das Schweindel abgeliefert dort und der Typ hat halt gesagt, ja, das ist top, also großartige Qualität, er will mehr von dem haben quasi, also er will von seiner Zucht noch mehr kaufen und der hat gesagt, ja, ich würde gerne mehr verkaufen, aber ich muss den kompletten Bestand keulen, also das ist alles vorbei und ich starte von euch. Und der hat gesagt, was, warum? Mhm. Und er hat halt erzählt, wie das passiert ist quasi und dass sie halt einen E. coli-Bakterienstamm im Schweinestall haben und das nicht rauskriegen, dass die Antibiotika nichts helfen. Und der Professor hat ihn mit ganz großen Augen angeschaut und hat gesagt, ihr füttert den Schweindeln Antibiotika? Das ist ja vollkommen ein Blödsinn. Warum bringt es nicht einfach den pH-Wert im Darm von den Schweindeln wieder in Ordnung? Und der hat ihm Hans Zillinger halt erklärt, dass man da mit dem Zufüttern von einer Essigmutter, also Essigsäurebakterien, den pH-Wert im Darm wieder regulieren kann. Wie wenn du jetzt ein Probiotikum quasi nimmst, für uns, ne, geht im Endeffekt auf einer ähnlichen Schiene, da geht es ja auch immer um den pH-Wert.
Ja.
Hat der gesagt, erst probier das aus. So, jetzt hat im Endeffekt der Papa von Johannes, das ist natürlich jetzt auch sehr runtergebrochen, also ich bin kein Schweinezüchter, wie man vielleicht weiß und auch hört, aber quasi
den Schweindeln. Hätte ich das zutraut, aber nein.
Leider, ja. Den Schweindeln einfach diese Essigmutter quasi ins Futter untergemischt quasi und der E. coli-Bakterienstamm war mehr oder weniger dahin.
Wirklich?
Also es hat funktioniert, es ist gegangen und die Schweine haben sie erholt. Sie haben die Zucht weitermachen können und das war quasi der erste Berührungspunkt vom Hans Zillinger mit biologischer Bewirtschaftung. Weil natürlich ist das alles aus einer alternativen Ecke gekommen, weil der Kärtner hat ja gesagt, was macht sie mit Antibiotika?
Ja,
also das war schon eher aus der esoterischen Ecke gekommen, sagen wir es einmal so. Der Hans Zillinger hat sich gedacht, okay passt, das funktioniert. Wenn das da funktioniert, dann muss das ja woanders auch funktionieren.
Guter Punkt. Hat
1984 auf Bio umgestellt.
1984?
Yes.
Sau bald.
Ja, das ist extrem bald. In einer Region, wo wirklich, wirklich gar nichts Bio
Nein,
war.
Wirklich gar also, keiner.
Weinviertel und Bio, das sind zwei Begriffe. Die haben per se jetzt miteinander mal sehr, sehr lang
nichts zum Tun.
Nichts zum Tun, genau. Und generell hat es in Österreich damals, weil der Reaktion ist eh schon bändesprechend, hat es nichts gegeben. Auch kein Austausch, gar nichts. Es hat quasi halt kaum wer gemacht. Die paar Betriebe, was es gegeben hat, die waren halt auch überall Einzelkämpfer, haben alle das Gefühl gehabt, sie machen das allein.
Keiner.
Der Johannes hat es gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, er hat es auch kein Internet gegeben damals. Ja, korrekt. Du hast halt nicht so wie
das
heute in irgendeiner. Ja, du hast nicht in irgendeiner depperte Facebook-Gruppe, Bio Österreich, sonst was, oder halt WhatsApp oder sonst was, hast du dich nicht austauschen
es gibt
können.
Reddit.
So einfach.
Ja.
Und auch nicht irgendwie googeln können, wer halt sonst noch Bio-Betriebe in Österreich sind. Ne?
Stimmt, ja.
das heißt relativ allein auf weiter Flur. Mhm. Der Johannes hat gesagt, es war einerseits leicht, damals auf Bio umzustellen, weil man hat durch den Gemischtbetrieb so viele verschiedene Standbeine gehabt, weil jetzt beim Wein oder bei den Schweinen oder auch beim Ackerbau mal was nicht so funktioniert hat, hast du noch immer ein paar andere Standbeine gehabt, die das abgefangen haben.
Ja.
Das heißt, es war nicht sofort der Totalausfall. Das war ein großer Vorteil damals quasi, warum sie so unter Anführungszeichen leicht umstellen haben können. Auf der anderen Seite war es halt komplett schwer, weil du hast null Anhaltspunkte irgendeiner Richtung gehabt.
Ich glaube, dieses Leicht müssen wir sehr stark unter Anführungszeichen setzen.
Natürlich, das hört man glaube ich eh raus. Ja. Der Johannes hat erzählt, er war damals halt als kleines Kind, gerade einmal 3-4 Jahre alt, und als Kinder im Ort haben sie es absolut nicht leicht gehabt dadurch. Weil sie waren halt die Bio-Kids quasi.
Ach,
es war
Gott.
Halt sonst keiner biologisch.
Ja.
Und ja, waren einmal eher die Aussätzigen als sonst was.
Ach, super.
Aber der Hans Zielinger hat das durchgesetzt in alle Betriebsteile und hat mehr und mehr Erfolg damit gehabt. Es hat mehr und mehr funktioniert. Und er hat sich auch mehr und mehr mit dem Thema Wein beschäftigt.
Ah ja.
Das ist einfach immer spannender geworden für ihn, hat ihm immer mehr taugt und so ab 1998 hat der Johannes gesagt, war dann Wein wirklich bei einer daheim das Fokusthema und das Kernprodukt. Man muss sich vorstellen, dass der Papa von Johannes Zielinger abseits vom Biothema sehr klassisch Wein gemacht hat. Also im Weingarten alles sehr auf Begrünung, eigener Kompost, möglichst wenig Maschinen. Also da schon sehr weit, im Keller ganz klassisch.
Spannend.
Also einfach Stalltank, Reinzucht, Hefe und Klima.
Ja.
Und der Johannes hat gesagt, für ihn war das Aufwachsen da auf dem biologischen Betrieb unglaublich spannend, weil als Jugendlicher sich schon viel Sachen überlegt hat, was er persönlich hinterfragen würde oder was er anders machen würde. Also ganz, ganz interessant, auch da in das Hirn von Johannes Zielinger einzusteigen, was sich der als Jugendlicher da schon gedacht hat, was schon völlig absurd ist in Wirklichkeit. Ja? Weil du denkst also, ja passt, was haben wir gemacht mit 15, 16? Also da habe ich mir nicht gedacht, was sollten meine Eltern anders machen oder was sollte daheim irgendwie anders rein.
Ich habe nicht über die biologische Bewirtschaftung von meinen Eltern am Bahnhof nachgedacht. Nein.
Ja, genau. Ja, schon. Also er hat sich das damals schon irgendwie gedacht und die Eltern haben das halt auch nicht so am Schirm gehabt, weil für die war halt dieses Bio-Thema ein Thema von der Bewirtschaftung, ein Thema vom gesamten Betrieb, aber im Weinthema ist es trotzdem irgendwie nicht weiter geschwappt, dass das ja im Köln eigentlich auch nochmal ganz anders gehen könnte. Hat es halt auch wenig Vorzeigeprojekte wiederum gegeben.
Stimmt,
das war
halt
alles damals eine ganz andere Zeit. Du warst eh mit dem Bio-Thema schon Vorreiter, das hat jetzt endlich gut funktioniert, passt. Es ist dann auch schön langsam im Ort besser geworden mit der Akzeptanz von einem Betrieb. Es hat zuerst einen zweiten Betrieb dann gegeben, der sich auch auf Bio umgestellt hat. Das war ein Landwirt, der sich auf Kräuter spezialisiert hat und Sonnentor beliefert hat. Also das hat es ja dann auch schon relativ früh gegeben.
Ja.
Und da hat man dann gesehen, okay, zwei Betriebe und das funktioniert bei denen. Na, schon spannend. Und ich meine, wir reden da von Velmgötzendorf, das hat gerade einmal 800 Einwohner. Das ist ein Mini-Kaff.
Winzig.
Ja. Und das hat sich auch, ich habe extra in die Statistik geschaut, das hat sich auch jetzt nicht verändert über die letzten Jahre. Es war einmal ein bisschen größer, aber das ist schon viel länger her.
Also 900 Leute statt 800.
Ja, also ich glaube 1200 war es, aber das war vor über 100 Jahren.
Quasi eine Marktgemeinde.
Ja. Jedenfalls ist es mittlerweile so, dass das richtig übergeschwappt ist. Über 50% der Fläche im Ort sind biologisch oder biodynamisch bewirtschaftet.
Solide.
Ja, also schon einiges. Der Johannes, wie gesagt, ist in diesem Thema komplett aufgewachsen.
Ja.
Ist dann auch selber in die Weinbauschule in Krems gegangen, weil er am Wein schon interessiert hat, aber er hat gesagt, jetzt Druck hat er nie gehabt. Das war halt einfach so, ja, schauen wir sich das halt einmal an.
Ja.
Er hat zwei Schwestern, eine ist nach Wien gegangen, die andere hat Kindergärtnerin gemacht, aber trotzdem war so nie das Thema irgendwie präsent, dass das wer übernimmt von den Schwestern quasi. Und er hat halt mitgeholfen als Kind, hat gesagt, ja, das war eh klar und dem hat das schon auch getaugt, deswegen halt die Weinbauschule, aber so richtig gewusst, was er dann einmal machen wird, hat er damals halt noch nicht.
Okay.
Weißt halt in dem Alter auch nicht.
Ja.
Im Jahr 2000 hat er die erste Ernte daheim gemacht, das war gleich nach der Weinbauschule. Und hat dann zwei Jahre einfach daheim einmal mitgearbeitet. Dann hat er mal Zivildienst gemacht. Also das hat er zuerst ein bisschen rausgeschoben, das Thema Zivildienst.
Aha.
Ja. Das hat er allerdings dann wiederum zwei Jahre lang durchgezogen, weil es ihm so taugt hat. Das heißt, zwei Jahre lang dann beim Roten Kreuz geblieben.
Cool.
Hat ihm voll taugt, hat ihm voll Spaß gemacht. Dann war er ein halbes Jahr in Thailand, hat in Thailand seine Tauchlehrerausbildung weitergemacht.
Weil Tauchlehrer?
Das hat er auch voll taugt. Ja, also das ist schon die Vielschichtigkeit des Johannes Zielinger. Es ist schon
ist ja cool,
ein Typ,
ja.
Der den ganz viele Sachen interessiert haben und der gerade in der Zeit auch nochmal um einiges mehr als heute, würde ich jetzt einmal sagen, ein bisschen impulsiver unterwegs war. Also der hat schon gemacht, was halt daherkommt, jetzt hat er sich mal angeschaut. Und dadurch, dass es keinen Druck gegeben hat, hat er sich halt alles einmal angeschaut. Ne?
Das finde ich aber grundsätzlich dann, nicht so schlecht. Ein bisschen testen.
Richtig, ist ja nie schlecht. Und damit er ein bisschen Geld auch verdient, hat er halt immer wieder daheim mitgearbeitet. Er ist dann nach Thailand, das war schon geil, hat er gesagt, aber er hat dann ein bisschen Schwierigkeiten gehabt beim Tauchen, hat sich irgendwie verletzt mit dem Druck und sonst
was. Ach, scheiße.
Und hat dann eh heim müssen, aber daheim war eh gerade Ernte, das heißt, das hat eh passt, die haben wir gebraucht, hat sich alles super ergeben. Und dann ist er heim. So Praktiker hat er gar nicht gemacht, hat der Hannes erzählt, weil bei einer war es einfach so, dass er da schon langsam daheim mehr Freiraum gekriegt hat. Und das hat ihm irgendwie getaugt und dann hat er halt angefangen, dass er so am Anfang 2-5% von der Ernte jedes Jahr abzweigen darf. Und einfach für seine eigenen Projekte kriegt.
Ach so, das heißt, er hat einfach dann quasi so ein bisschen parallel für sich selber.
Genau, genau. Er hat einfach gespielt. Mhm. Er hat einfach parallel gespielt. Und die Weinstilistik per se, die sie daheim gemacht haben, war natürlich die vom Papa. Also der Hannes hat damals schon gewusst, dass er was anderes machen will, seine eigenen Sachen, seine ganz andere Richtung gegangen.
Okay.
Aber es war halt trotzdem so, dass der Papa daheim entschieden hat, der Papa daheim die Weine gemacht hat. Und das, was wirklich ausgegangen ist, das war die Stilistik vom Papa.
Alles klar.
Die Spülerei hat er gemacht. Er hat gesagt, er hat gewusst, er wird das anders machen, er wird das anders angehen. Wir haben ja vorher schon drüber geredet, er hat als Kind quasi schon gesehen, da muss mehr gehen eigentlich als Jugendlicher daheim.
Ja.
Sein Thema war halt immer, dass er gesagt hat, er will wissen, was da wirklich noch geht, weil sie haben einen super Boden, na klar. Jetzt der damals, wie er angefangen hat, schon 25 Jahre biologisch bewirtschaftet, aber im Keller haben wir dann Rennzuchthefe drauf und dann schmeißen wir das kurz in den Stalltag und dann war es das wieder. Er hat auch gesagt, er hat damals gemerkt, Anfang der 2000er, wie er halt mitgearbeitet hat, dass das Thema biologische Bewirtschaftung immer allgemeiner geworden ist. Also das ist ihm auch so ein bisschen ein Dorn im Auge gewesen. Es ist immer größer geworden. Mhm. Immer mehr haben biologisch bewirtschaftet. Es hat sich ein großer Markt gebildet für das Ganze. Es hat sich auch ein großer Markt gebildet dafür, dass wir halt das Pflanzenschutzmittel auch im biologisch machen. Es hat sich ein großer Markt dafür gebildet, dass wir halt da das normale Pflanzenschutzmittel liegen haben, das ganz klassische und konventionelle. Und daneben beim Lagerhaus haben wir halt das Pflanzenschutzmittel, das im Endeffekt genau dasselbe ist. Es hat halt ein Biologo und es hat halt eine Biozertifizierung. Deswegen kostet es halt auch ein bisschen mehr. Aber das war halt irgendwie jetzt dann, sagt er, gar nicht mehr so richtig zu unterscheiden für ihn, ob das jetzt wirklich noch ein Unterschied ist. Weil eigentlich sind sie dann auch wieder einkaufen gegangen für die ganzen Mittelchen quasi und das war's. Also er hat das alles.
Das heißt, er hat das damals schon sehr kritisch beäugt. Er hat
das sehr kritisch beäugt, natürlich. Und er hat sich gedacht, das kann es eigentlich nicht sein, weil wie der Papa angefangen hat, da hat es das ja alles nicht gegeben. Da hat es nichts gegeben und da hast du alles selber irgendwie machen müssen. Und das hat ja nach anfänglichen Schwierigkeiten, natürlich musst du mal irgendwo eine finden,
aber es
hat
dann
auch funktioniert. Mhm. Genau. Also er hat gesagt, er hat das irgendwie nicht ganz verstanden, wie wir da eigentlich gerade aktuell dastehen. Also
jetzt weiß ich, wieso es langsam sich Richtung Biodynamie geht. Jetzt
Genau. Also er hat das alles hinterfragt. Er hat gesagt, er hat immer das Thema gehabt, dass ihm irgendwas gefällt hat. Die Böden waren super, ne? Das war alles komplett lebendig, Reben im besten Zustand, einen super Alter.
Nice.
Er hat heute Reben, die über 100 Jahre alt sind.
Wow.
Also ein St. Laurent Weingarten vom Urgroßvater aus 1922 gibt es.
Wahnsinn.
Also richtig arg. Aber die Weine waren halt überhaupt nicht das, was die Weingärten waren. Er hat gesagt, die Weingärten lebendig, da fliegen die Schmetterlinge, da ist alles, geht's voll zu und das gespürst voll. Und dann trinkst du den Wein und das schmeckt im Endeffekt nicht viel anders wie das vom Nachbarn.
Ja, wenn du da reinsucht, eine Hefe drauf klopfst, dann hast du halt genau das Problem.
Genau. Und er hat halt damals schon ganz viel verkostet, ganz viel gesucht nach was anderem, nach was Neuem. Und einfach ein Weinstil, der das mehr umbringt, was eigentlich sie als Betrieb da machen.
Ja.
Und diese Gedanken sind dann um das Jahr 2009 immer stärker geworden, hat er erzählt. Das war für ihn so ein bisschen ein Moment, wo er gesagt hat, ja, ich möchte langfristig das einmal übernehmen auch. Ich will den Betrieb weiterführen, aber also das war davor noch nicht ganz sicher. Da war es wirklich noch so mehr, ja, mitarbeiten, damit wir ein bisschen Geld verdienen und ein paar Spielereien halt nebenbei machen, aber noch nicht so wirklich dieser Entschluss da für sich selber, dass er mal übernehmen wird.
Ja.
Es war halt auch klar, dass die Übernahme erst dann kommt, wenn der Papa in Pension geht. Also das haben sie sich von Anfang an so ausgemacht.
Okay.
Weil vorher wollte der Papa das halt schon selber machen, weil es ihm halt einfach schon voll getaugt hat. Und die Pension ist mit 2012 gekommen. Also das war der Punkt, wo sie gesagt haben, ja passt, 2012 da, wann du übernehmen willst,
dann
ab 2012 gern.
I see.
Aber davor ist schon mein Betrieb. Du kannst deine Projekte machen, du kannst die spülen, alles möglich, mach. Aber grundsätzlich das, was rausgeht, die Stilistik, das ist mein Betrieb. Also schon ein klarer Punkt, wo es dann wirklich losgehen kann. Und er hat halt dann entschieden, ja passt, er will das machen. Er will viel mehr auch wieder Wein machen, wie es der Opa gemacht hat. Also halt wirklich das längere Hefelager, längere Ausbau, das halt früher ja auch schon mal gegeben hat.
Ja.
Und dann alles mit Technologisierung, mit Stahltank und Co. wieder weggegangen ist. Mhm. Und er will mal übernehmen. Entsprechend wundert es auch einiges weniger, dass der Johannes dann 2012 wirklich alles umgerissen hat, weil man weiß, okay, passt, da sind eigentlich vorher schon Jahre dran, fast zehn Jahre Mitarbeiten in dem Betrieb auch, der hat ganz genau gewusst, welche Sachen es sind, die er sofort umreißen wird. Aber es war halt klar, solange das im Papa sein Ding ist, ist das im Papa sein Ding. Und da pfusche ich mir jetzt auch nicht so rein, dass ich sage, ich halte alles um. Und auch nicht so, dass ich sage, ich löse mich jetzt los und mache ganz meine eigene Geschichte. Sondern das war schon so, passt, es ist der Ausblick da. Und ich glaube, das war schon ein bisschen so, dadurch, dass erst 2009 wirklich dann dieser Entschluss gereift ist, er will das wirklich übernehmen, er will wirklich das komplett machen.
Ja, da war es auch nicht mehr so lange hin.
War es nicht mehr so lange hin, da hat er, glaube ich, ein bisschen auch das Licht am Ende des Tunnels gesehen, wo er dann wirklich eh selber entscheiden kann.
Ja.
Und natürlich sind diese Experimente da schon immer mehr und mehr geworden, das ist eh klar. Wie das dann genau gegangen ist, wie der Johannes 2012 übernommen hat, schauen wir sich gleich an. Jetzt müssen wir kurz noch ein prägendes Ereignis im Jahr 2011 sich anschauen.
Mhm.
Weil so hundertprozentig, wie was ganz genau, hat er noch nicht im Kopf gehabt, wie er das alles machen wird. Es war so das Thema biodynamische Bewirtschaftung, das vorher schon angesprochen ist, natürlich herumgeschwirrt. Das Thema Kreislaufwirtschaft, auch das Thema viel mehr Selbstvertrauen, nämlich Vertrauen darin, dass wir im Weingarten alles richtig machen, dass wir nicht so viel im Keller machen müssen.
Ah, ja.
Aber wie genau, das war noch nicht so hundertprozentig da.
Mhm.
Viel verkostet haben es natürlich, auch viel gesucht wirklich. Das war echt eine Suche nach dem anderen. Und ein Mitstreiter, mit dem wir damals schon sehr, sehr eng befreundet waren, der heute noch ist der Michi Kindl aus Hohenruppersdorf.
Ah ja, mhm, 18.
Mit dem war er eben damals schon ganz viel auch verkosten.
Mhm.
Ist auch ein Name, den man wie in Johannes Zillinger international mehr kennt, als man das national tut.
Stimmt, ja. Das war beiden der Fall.
Und der ist quasi zwei Ortschaften weiter daheim. Also die haben sich halt immer schon gut verstanden. Die waren immer schon auf der gleichen Wellenlänge. Und die haben halt gesucht, die haben verkostet. Dann ist irgendwann der Michi Kindler aus Berlin zurückgekommen und hat dort georgische Weine verkostet. Und das war halt ganz
Trigger-Moment. Was
anderes, ne? Der Johannes hat gesagt, sie haben halt das gemeinsam dann nochmal verkostet und waren halt komplett geflasht, wie anders das ist. Maischegärung, richtig rustikal, also halt richtig Orange Wein. Er hat gesagt, fast schon archaisch, wie das damals war, aber halt komplett voller Leben.
Ja.
Und sie haben sich angeschaut quasi und gesagt, fuck, wir müssen wissen, was die da machen, wie das funktioniert, weil das ist doch nicht hundertprozentig das, was wir da machen wollen, aber das geht genau in diese Richtung.
Sagen wir, sie sind nach Georgien gefahren.
Natürlich sind sie nach Georgien.
Sehr gut.
Es hat Georgien-Reisen gegeben. Zwischen 2010 und 2011 sind sie mehrmals nach Georgien gefahren, haben dort kleine Produzenten besucht. Der Johannes hat erzählt, die haben alle zwischen einem halben Hektar und zwei Hektar gehabt. Das waren komplett Mini-Betriebe. Und das war alles so entspannt, hat er gesagt. Weil Kellertechnik hat es nicht gegeben. Die haben keinen Traktor gehabt. Die haben aber trotzdem komplett weiche Böden gehabt. Obwohl es vorher völlig trocken war, wo es nicht geregnet hat. Das war alles komplett lebendig. Er hat sich gedacht, wie machen die das? Keine Fasteln haben sie gehabt, sie haben alles in ihre Amphoren oder Gweveris, wie man es dort nennt.
Alles eingrom.
Genau, alles eingrom, ja. Filtriert haben sie nichts und trotzdem war das alles sauber. Es war nicht fehlerhaft und trotzdem war das alles relativ sauber. Die haben halt auch sehr niedrige pH-Werte gehabt, was einer sehr entgegenkommen
ist. Das hilft immer, ja.
Die Weine lagen auf der Hefe plus halt das Tannin, also auch nochmal zum Stabilisieren dabei gehabt. Und der Johannes und der Michi waren so fasziniert und wie der Johannes selber zugegeben hat müssen, war schon ein bisschen jugendlicher Leichtsinn dabei, dass der liebe Johannes Zillinger einfach einmal einen Lastzug georgische Gweveris bestellt hat.
Einen Lastzug?
Ja, also einen Sattelschlepper hat er bestellt. Ein Sattelschlepper voll mit Gweveris.
Sehr gut.
Direkt nach, wie es dort war. Also direkt in Georgien hat er diese Bestellung aufgegeben. Ich weiß nicht, ob das in einem Zustand war, wo sie schon die eine oder andere Flasche Wein intensiver verkostet haben. Jedenfalls hat er es direkt dort bestellt. Und wie er heimgekommen ist, hat er per Mail diese Bestellung nochmal bestätigt. Er hat gesagt, das war alles gar nicht so einfach. Weil erstens einmal, da gibt es quasi zwei, drei Leute, die wirklich noch handwerklich Gweveris herstellen. Also da gibt es gar nicht jetzt so viele Leute, das findest du nicht an jeder Ecke, sondern die, was das handwerklich noch machen, sind ganz, ganz wenige. Er hat im Endeffekt dann einen kompletten Sattelschlepper, also eine Jahresproduktion vor allem von den georgischen Gweveri-Betrieben gekauft, um knapp 25.000 Euro.
Nicht schlecht.
Das Problem war, überweisen hat er es nicht so direkt können, weil der Typ hat natürlich nicht einmal ein Bankkonto gehabt.
Mm.
Jetzt hat er das Geld über drei Mittelsmänner da irgendwie hinschicken müssen.
Oh Lord.
Und sein Papa hat ihm nur angeschaut und gesagt, naja, schauen wir mal, ob da wirklich jemals am Fahren kommen.
Ob der Sattelschlepper kommt.
Genau. Der Johannes hat dann gesagt, er hat so geschwitzt.
Ich glaub's.
Dann zwei Wochen vor der Lese, na immer nichts da. Ne? Oh. Deppert am Fahren, nichts gehört, nichts da.
Ja, vor allem, gedacht, die sind ja so scheiße zum Transportieren, die brechen so leicht. Also leicht, ja. Sie brechen halt einfach, naja, viel leichter, klar, als alles andere, was du so an
richtig
möglichen,
es ist richtig deppert,
Sachen hast für
Wein. Aber das größte Problem in dem Moment war echt nicht das Brechen. Er hat sich gedacht, ja fuck, vielleicht war das irgendein Pyramidenspiel, keine absolut. Ahnung. Alles weg. Nur vielleicht war irgendwer von diesen drei Mittelsmännern halt doch kein Mittelsmann, sondern ein Endkonsument von seiner Kohle quasi. Ja. Naja, es ist gut ausgegangen. Er hat nämlich kurz drauf einen Anruf vom Spediteur gekriegt und der hat gesagt, ja hörst, ich bin morgen da, ich habe da einen Sattelschlepper für dich bestellt, wir kommen.
Wahnsinn.
Gut, jetzt ist dieser LKW da gestanden, ein riesiger LKW, hinten aufgemacht. Alles, was sie gesehen haben, war Stroh und alte Autoreifen. Und sie haben sich gedacht, herrlicher
Gott. Geil.
Aber gut, in Georgien sagt man dazu halt Ladungssicherung.
Na sicher.
War alles wirklich recht wild, hat er gesagt. Er hat seine Empfohlen gekriegt. Der Michi Gindl hat ein paar genommen. Der Klaus Preisinger hat ebenfalls ein paar von seinen Empfohlen gekriegt. Und seitdem sind alle Weine, wo der Johannes mit Maischegärungsanteilen spielt,
ja,
vor allem die Numenlinie kommt da ins genau Spiel. Gehen wir dann später nochmal, was das genau ist, in die georgische Amphore. Jetzt war das aber immer noch das Jahr 2011. Das heißt, er hat auch immer noch über Nummer gehabt. Es war dann erst im nächsten Jahr, wo er wirklich das alles umgerissen hat. Und da hat er wirklich alles umgerissen. Biodynamisch, das war das Erste. Also alles auf Biodynamie umgestellt. Die Weine nicht mehr filtriert, nicht mehr geschönt. Schwefel komplett reduziert. Holz und Amphoren statt die Stahltanks eingestellt. Von Anfang an mit Maischegärung gespült. Also schon richtig ordentlich alles umgehauen im Keller.
Ja, das ist eigentlich nichts mehr gleich wie vorher.
Nein, gar nichts. Er hat damals begonnen mit drei Linien. Velue, nicht Velue, das heißt Velue.
Ich habe es immer falsch gesagt.
Auch immer falsch gesagt. Er hat gesagt, das heißt Velue.
Ah.
Es kommt nämlich vom ursprünglichen Ortsname von Velm und heißt so viel wie Trauerweide, weil wir eigentlich da in einem sehr feuchten und nassen Dorf im trockenen Weinviertel sind. Weil da hat es mehrere Flüsse gegeben. Also sie haben irgendwie vier Bäche, die da rundum sind. Und, so. Und deswegen hat man das so genannt. Dann gibt es Reflexion, oder hat es damals gegeben, Reflexion, das waren die Lagenweine und Numen. Und Numen war das ganz wilde Zeug. Während Velue und Reflexion die klassischeren Weine und dafür Anführungszeichen waren, also keine Maischegärung und so Späße, waren Numen halt immer die Spielwiese. Das war das Aushängeschild, das war das Komplexeste, das war das, was am wenigsten verstanden worden ist, logischerweise.
Ja.
Der Johannes hat gesagt, in den ersten drei Monaten hat er 50% der Kundschaft verloren.
Huh.
In den nächsten sechs Monaten waren es 80%.
Ja.
Bei 23 Hektar Fläche, die der Papa damals schon bewirtschaftet hat, war das ein ziemlicher Tiefschlag.
Ja, sicher.
Der Johannes hat sich gedacht, na gut, wenn das da keiner haben will, verkaufe ich es halt woanders.
Na, richtig so.
Und hat einfach immer gesagt, passt, wir verkaufen das international.
Finde deinen Markt.
Finde deinen Markt, genau. Und da sind die Weine auch sofort eingeschlagen. Also gerade die Numen-Serie war halt so anders als alles andere, was zu dem Zeitpunkt an, 2012, 2013.
Ja, es ist genau das richtige Timing.
Gerade das richtige Timing, genau. Das sind halt echt die großen Player in Österreich auch gerade so, wo es halt anfangen wirklich zu funktionieren.
Genau.
Und genau in der Schiene war er drinnen. Also es ist wirklich, muss man auch nochmal verdeutlichen, ne? Das ist einer von den Naturwein-OGs eigentlich in Österreich.
100%.
Fliegt trotzdem gerade in Österreich nochmal ein Stück weiter unter dem Radar, finde ich, wie so ein Klaus Preisinger und Co.
Das stimmt schon.
International eher eine andere Geschichte, aber in Österreich ist das wirklich immer noch so.
Ja, und ich verstehe halt nicht 100%, ruhiger wieso. Immer. Glaubst du, das ist, weil der Klaus Preisinger ist jetzt auch nicht der super
lauter.
Nicht,
aber die Weine sind trotzdem ein bisschen lauter, auch von der Aufmachung her dann immer ein bisschen.
Ja, fair.
Ein bisschen mehr
Popculture.
Genau, ein bisschen mehr Popculture, ja, wie du sagst. Und der Johannes Zillinger ist halt einfach der Johannes Zillinger.
Ja, eh.
Das sieht er halt nicht. Der macht halt sein Ding. Aber ja, ich finde das immer großartig, wirklich. Und dadurch, dass da auf einmal wer was gemacht hat aus dem Weinviertel mit Maischegärung in Gwevris, das hat schon mal wirklich für Aufsehen gesorgt.
Furore.
Das hat ihm natürlich gleich einmal geholfen. Er hat gesagt, die wichtigste und erfolgreichste Messe eigentlich war ProWein 2013. Also das war das, wo es wirklich spannend abgegangen ist. Ja, ich habe auch nicht gewusst, dass das so ein wichtiger Faktor gerade für die Szene war.
Voll.
Aber er hat gesagt, das war extrem wichtig, weil er gesagt, statt Kunden, die dein Produkt nicht verstehen und die fragen, was du da eigentlich für einen Scheiß machst, war da halt auf einmal das Interesse riesengroß. Ja. Das war richtig geil, die ganzen Leute rund um seinen Stand, die wollten alle wissen, was das jetzt eigentlich ist. Wollten wissen, wie er das macht und weil es halt einfach sich so abgesetzt hat vor allem anderen, was zu dem Zeitpunkt halt auf so große Messen auch gegeben hat. Und da sind halt ganz viele Händler auf einem zugekommen, hat er gesagt, das hat alles so Dynamik genommen quasi. Er hat gesagt, die Weine sind dann auch in der Sommelierie natürlich herumgereicht worden. Also da, das hat ihm auch geholfen, dass da natürlich klar alle Sommeliers wollen wissen, was ist das Nächste, was ist der nächste geile Scheiß, was kennt man noch nicht. Du bist immer auf der Suche nach was Neuem. Da funktioniert das halt auch. Und da war auf einmal was, was ganz anders war. Hat ihm halt auch einen super Push gegeben. Also ja, wie gesagt, zur richtigen Zeit auch wirklich am richtigen Ort.
Ja.
Weil ich glaube, wenn er 2009 schon alles umgeworfen hätte, war das vielleicht auch gar nicht so gegangen. Also es war vielleicht ganz gut, dass das erst 2012, wo ja gerade mehrere halt wirklich in diesem Segment angefangen haben, so richtig zum Schirm, ja auch da drinnen war und ja, halt genau auch voll angeschoben
ja, hat. Ja, da hat die Bubble halt angefangen. Das ist genau echt absolut optimal genau getimed.
War einfach ein sehr, sehr guter Zeitpunkt und der war halt einfach mit den Sachen da und war halt anders. Annahmen, den er da herausgestrichen hat, Annahme im ganzen Thema Sommelierie, ist der Christian Zach aus der Weinbank. Der hat das von Anfang an voll gepusht. Also der hat gesagt, das war ganz wichtig. Der hat ihm extrem viel Leute vorgestellt.
Cool.
Der war auch auf der Prowein bei ihm und hat gesagt, erst, was ist das? Warum kenne ich das nicht? Warum ist das in kein Falstaff und in kein Gomio und nirgends drinnen? Man kennt die überhaupt nicht.
Die haben sagen können, wieso?
In Österreich. Ja. Und wer bist du überhaupt quasi? Und sagen wir das mal. Und dem hat es halt voll getaugt und der hat gesagt, der hat ihm ganz viel Türen geöffnet und er mit den richtigen Leuten verbunden.
Sehr cool.
Und international ist halt dann schnell richtig durch die Decken gegangen. Mittlerweile sind es 85%, was der Johannes exportiert. In insgesamt 32 Länder.
Oui.
Richtig viel. Österreich und Deutschland würde natürlich gerne mehr machen, weil halt einfach die Transportwege kürzer waren.
Also ja, auch sicher
für den Gedanken einer Kreislaufwirtschaft und möglichst alles so nahe halten, wie es irgendwie geht. Ist es halt eigentlich leibender?
Ja, Japan ist halt nicht Low-Impact-Shipping.
Richtig.
Ist einfach so.
Aber er hat auch gesagt, ganz ehrlich, das Thema Arlberg ist für ihn erledigt. Er hat das probiert am Anfang. Er hat sich zu Beginn das wirklich noch angeschaut, hat versucht, dass er halt auch wirklich in Österreich überall ist, dass er die Weine erklärt, dass er den Leuten das näher bringt. Aber das war so viel zu früh damals. Das hat halt wirklich sehr, sehr wenige, eine ganz, ganz kleine Bubble irgendwie interessiert.
Ja.
Und dann hat er gesagt, ja, das zählt sich halt dann auch wirklich nicht aus, wenn ich mich da einerseits ja anschauen lassen muss und die Leute fragen sich, was tut denn der Depp eigentlich da, das ist ja kompletter Blödsinn und er steht da und denkt sich, komm, die interessiert das ja eh überhaupt nicht. Hat er dann gesagt, ja nein, macht er nicht. Mittlerweile ist es wieder besser geworden natürlich, also mittlerweile funktioniert halt Natural-Thema auch in Österreich um einiges besser als früher. Seine Weine sind in Österreich auch ganz gut vertreten jetzt. Er ist bei Weinskandal, das war halt ein wichtiger Faktor und auch bei Tölleras.
Wirklich?
Ja, voll spannend. Ja, die Töllerers haben nämlich seine Weine in Dänemark getrunken und geil gefunden und sind dann bei der Vivinum 2016 zu ihm gekommen und haben gesagt, hey, wir haben das gerade vor kurzem in Dänemark gekostet, das war urgeil, wir haben es gar nicht gecheckt, dass das so leibend ist, sorry, aber können wir das haben?
Du musst erst nach Dänemark fahren, damit du die Beine von Johannes Zellinger kriegst, das ist schon lustig.
Ist schon hart, ja. Wenn wir schon bei den Händlern sind, können wir gleich mal zum Wein übergehen.
Ja, bitte.
Passelier Blau Nummer 1. Und wenn du vorher aufpasst hast, haben wir gesagt, der Johannes hat mit drei Linien gestartet. Velue, Reflexion und Nummel.
Passelier.
Genau. Passelier kommt da nicht vor. Und zwar ist die Reflexion-Linie, also die Lagenweine 2018, ausgelaufen.
Ah, okay.
Damit hat er aufgehört, weil er gesagt hat, das Lagenwein-Thema, das spielt es eigentlich nicht mehr. Weil wir sind im Weinviertel, wir haben die Weingärten alle auf Hügeln. Und wenn ich jetzt nur mit Lage arbeite, habe ich in jedem Teil wärmere und kühlere Flecken. Und das ist eigentlich sowas, wo er gesagt hat, das muss ich eigentlich ganz anders behandeln. Es passt oft nicht gescheit zusammen. Und gerade durch die Tendenz Klimawandel und Co. wird es immer schwieriger. Also gibt es jetzt die Passelehrlinie. Das ist quasi die Cool Climate Linie. Also da streicht er wirklich dieses Thema nochmal raus. Da kommen in Blanc, Rouge und dann noch in den Blanc und Sauvignon, das ist der dritte Passelehrwein, den es gibt, kommen die kühlsten Teilstücke rein. Also im Passelier Blau zum Beispiel ist im Wöschriesling aus der kühlsten Lage, die der Johannes hat. Das ist auch in die 80er pflanzte Anlage, die nach Nordost ausgerichtet ist.
Ja.
Im Osten hast du einen Windschutz, im Westen beginnt der Wald. Also das ist wirklich richtig, richtig kühl.
Deswegen schmeckt es ja nach Südsteiermark.
Genau, steht auf reinem Kalkstein. Deswegen hast du also ein bisschen dieses Steinmehl-Thema da drinnen, was man auch ganz, ganz gut rauskriegt, finde ich. Und er sagt, die Trauben erntet eigentlich ganz zum Schluss von der Lese. aber dort wird halt nichts überreif. Ne? Ja. Das kriegt halt nie so viel Zucker, sondern ihm geht es nur um die reife Säure. Dann kommt Chardonnay dazu von einem Weingarten auf der Hügelspitze, keine 300 Meter weiter. Da ist es extrem windig. Da hast du knapp 25 alte Reben. Mhm. Eigentlich überhaupt kein zeitgemäßer Weingarten, wie er mal erzählt hat, weil der Draht ist extrem hoch, wo er beginnt. Quasi der erste Draht ist ganz weit oben. Einfach dadurch, dass da oben auf der Kuppe immer die Rehe durchrennen und dann halt alles abgefressen.
Ah, okay.
Durch das, dass das so hochpumpen ist, zieht aber der Wind super durch und bleibt nochmal ein Stückerl kühler.
Okay.
Der Welschriesling darf dann für 7 Tage in ganzen Trauben im eigenen Saft so ein bisschen angären, wird dann abpresst und kommt dann ins große Holz. Das sind 1100 Liter Fässer und 500 Liter Fässer. Alles, alles gebrauchtes Holz natürlich. Und der Chardonnay wird ganz Trauben gepresst und kommt dann gleich ins große Holz, auch 500er Fässer. Am Ende wird das verschnitten und wie er das ins Kellerbuch eingetragen hat, ist er draufgekommen, dass es genau 62% Welschriesling und 38% Chardonnay sind. Also genau im goldenen Schnitt, das Verhältnis. Hat er natürlich Leihwand gefunden, steht auch hinten drauf, eh klar. Muss man schon auch feiern, wenn dann sowas passiert. Und ja, den Passelier Blanc gibt es für knapp 20 Euro bei Weinskandal, Dölleras, Natural Wine Dealers oder auch bei Wiener Zentral. So, jetzt darfst du das Ding einmal bewerten.
Ja, ich finde das preis-leistungstechnisch wirklich, wirklich gut.
Das ist ein Wahnsinn.
Spitzenmäßig.
Ja. Also für aber generell 20 Euro. Ja, Johannes Zielinger immer super, ja.
Absolut.
Und generell, ich habe es eh vorher schon angesprochen, für mich stehen die Weine von Johannes halt immer für Kräutrigkeit, Trinkfluss. Die Frucht ist nie im Vordergrund, trotzdem hast du immer ein bisschen Frucht da. Ne? Das ist auch nicht voll karg oder voll absent, sondern hast schon einen geilen Schuss da drinnen. Genau, das ist auch ganz wichtig. Und was ich auch noch geil finde, bevor du bewertest, ich erzähle dabei, was sonst noch so gibt, Weizolehrer. Aus der Revolution-Linie. Das ist einfach für mich Almdudler, aber so richtig Almdudler.
Sehr gute Beschreibung. Ja.
Und bei der Numenlinie wird es halt dann schon richtig crazy. Also das ist schon das Komplexeste. Das wird dann auch für mich immer nochmal ein bisschen extraktreicher. Aber dieses mineralische Thema, was da überall durchkommt, ist schon auch richtig geil. Also ich habe auch den Numen-Riesling zum Beispiel, finde ich richtig leibend. Und den habe ich jetzt auch nochmal wieder verkostet im Vorfeld. Das ist schon alles richtig geil. Und das ist halt immer... Ja, ich finde, man kann diskutieren, die Weine von Johannes Zielinger. Du kannst darüber streiten, du kannst sagen, schmeckt man nicht. Du kannst sagen, mag ich nicht. Und das ist, glaube ich, auch genau seine Intention. Das ist kein Wein, den du wirklich jeden hinstellen kannst. Wobei, das kannst du schon jeden
hinstellen. Das kannst du jeden hinstellen.
Aber die komplexeren Sachen, da kannst du diskutieren drüber. Und da bin ich auch immer so, dass man mache Sachen voll geil taugen und mache Sachen, sage ich, ist gar nicht hundertprozentig meins. Aber die sind halt alle immer extrem eigenständig.
Das
und sie haben immer extreme Streukraft und das finde ich insgesamt schon sehr, sehr beeindruckend.
Also
sie
bringen immer Spannung mit.
Genau.
Es gibt keinen Wein von Johannes Zielinger, zumindest ich ihn kann gehabt, der nicht eine Spannung mitbringt.
Ja, nicht. Es ist immer so spannend. Du kannst sagen, okay, passt, das ist nicht hundertprozentig meins oder es birgt irgendwo für mich voll schon.
Ja.
Fair enough. Also das ist auch nicht, das ist nicht konform. Soll es nicht sein. Es hat immer Ecken und Kanten. Das provoziert das auch stimmt, immer so ein bisschen. Ja. Gerade halt dann die Nummernsachen. Aber diese Eigenständigkeit und die Streukraft, die kannst du keinem Wein absprechen und richtig. Das finde ich schon immer beeindruckend.
Stimmt, absolut, voll. Und bei dem auch wieder genau das Gleiche. Ne? Also du hast diese Saftigkeit, du hast sehr, sehr viel Spaß an diesem Wein.
Extrem. Und du kannst trotzdem noch
trotzdem strahlt das Ding.
Ja.
Also nicht trotzdem. Und es strahlt.
Genau.
Also es ist einfach in sich irrsinnig schön. Diese Kräutrigkeit ist mega geil.
Ja,
ich finde auch. Also es zirkt einfach extrem, es macht extrem viel Spaß. Das Glas ist quasi sofort leer.
Ja. Ja, es geht auch gar nicht anders.
Und dann kostet es nur 20 Euro.
Ja.
Ja. Also das ist schon echt arg eigentlich.
Das ist ganz viel Wein für das Geld, das muss man schon sagen. Ja.
Ich bin da bei einer 9,3, 9,4. Mir taugt das extrem.
Ich bin da bei 9,4, 9,5 für das, was das an Saft hat. Also wenn ich das vergleiche mit anderen Sachen, die auf Spaß, Saftigkeit und so einen Touch-Komplexität setzen, da gibt es nicht so viele Sachen, die ich da einordne, wo ich sage, die trinke ich noch lieber. Wenn ich mich hinsetzen will und sage, passt, ich will jetzt einfach richtigen Soft, weiß, mit ein bisschen Funk, geil.
Wenn du Best of Class bewertest, dann gebe ich dir hundertprozentig recht. Ja,
voll.
Ja.
Also jetzt
super,
so
spitzenmäßig. Würde ich gerne aber stöhnen. Also wenn ich sowas sehe, dann weiß ich, okay, passt, da kann nichts schief gehen.
Genau,
das ist einfach gut.
Das stößt auf jeder Weinkarte gerne einmal mit. Easy.
Ja.
Und eben gerade in dieser Linie, bei Nummern finde ich es halt immer so, das braucht alles Luft, das braucht alles Zeit, das ist auch nochmal leiwander, wenn du das über ein paar Tage verkostest. Mm. das ist immer sowas, das kaufe ich lieber, als es in einem Lokal bestelle, ehrlicherweise.
Ja.
Außer es ist irgendwo halt offen in einer Begleitung oder so, dann cool. Weil ja, dann haben das die Leute schon aufgemacht.
Spannend.
Genau. Dann haben die Leute das schon aufgemacht und wissen, wo der perfekte Zeitpunkt ist. Aber so ist es immer so, das wird nochmal spannender, wenn das 2-3 Tage offen ist. Mhm. Ja. Gut.
Sehr gut.
Dann müssen wir nochmal kurz über das Thema, weil ich es vorher schon angesprochen habe, weit so Lehrer, über das so Lehrer-Thema sprechen.
Ja, genau.
Ist nämlich ganz witzig, ich habe halt gefragt, ja, wie bist du auf das gekommen? Und er hat gesagt, ja, das war eigentlich überhaupt nicht geplant.
Wie ist passiert? Ja. Ups.
Er hat 2013 den Nummen Riesling in 3 Fasseln gehabt.
Mhm.
2 waren genauso, wie er sich das vorgestellt hat. Und 1 war ein bisschen länger auf der Mesche. So gefühlt einen halben Tag zu viel, hat er gesagt.
Mhm.
Und dadurch ein bisschen intensiver, ein bisschen dichter und auch recht warm insgesamt. Und das hat ihm nicht so reingepasst.
Mhm.
Jetzt hat er nicht gewusst, was er damit machen soll und hat es einfach mal liegen lassen. Im nächsten Jahr kommt das Jahr 2014.
Mhm.
Wir haben das in der letzten Folge auch schon gehört. Es ist ein ganz schwieriges Jahr in ganz Europa gewesen.
Das Gute war das Scheißjahr.
Genau, sehr kalt, wenig Menge natürlich. Und er hat gesagt, ja, es war natürlich perfekt, einfach das Fassel 13er dazu zu haben, weil das war eh wärmer.
Ja.
Es hat eh ein bisschen mehr Dichte gehabt. Super. Mhm. Und dann hat er sich gedacht, ja, das könnte man eigentlich öfter so machen, weil es funktioniert ja super. Und für die Revolution-Linie, die er zwischen klassisch und diesen individuellsten Nummernweinen quasi eingezogen hat, passt das ja eigentlich perfekt. Und das ist super mit Jahrgangsverschnitt, dann ist das halt immer ohne Jahrgang quasi. Das einzige System, was er kennt hat, wie das funktioniert, war halt so Lehrer.
Gut.
Hat er gesagt, passt, machen wir halt jetzt so Lehrer. Ich habe mit Johannes dann auch noch intensiver über das Thema Biodynamie und seinen Zugang gesprochen, weil auf seiner Website stehen so Sachen wie Biodynamie 2.0. Da habe ich gesagt, okay, gut, was ist das? Und er hat gesagt, ja, er merkt halt auch da wieder, das nimmt denselben Twist wie biologisch. Immer mehr Betriebe machen biodynamische Bewirtschaftung, immer mehr Leute beschäftigen sich damit, super. Aber du kannst halt mehr oder weniger relativ simpel mittlerweile alle Auflagen für irgendein Siegel erfüllen, kaufst alle Präparate zu oder bestellst du das halt alles mit einem Demeter-Siegel von irgendwo her, kaufst es halt in Brasilien oder sonst was. Sein Zugang ist da aber ein anderer, er will das halt alles selber machen.
Mhm.
Er will halt wirklich dieses Thema Kreislaufwirtschaft machen. Sie haben Schafe, die sind das ganze Jahr im Weingarten, sie bauen alle Kräuter selber an, also alles für die Thesen und Ausbringungen haben sie alles selber.
Mhm.
Er hat gesagt, na sicher, könnt ihr es einfach bei Sonnentor kaufen, aber einerseits ist es viel geiler, wenn du mit frischen Kräutern arbeitest und gleichzeitig ist es ja für einen Weingarten auch super, weil das dem Boden nochmal ganz was anderes gibt, wenn da halt Kräuter drinnen wachsen. Also ist für ihn eigentlich auf beide Seiten super. Es ist ordentlich hocken, aber das Gute ist, da kümmert sich seine Schwester drum, die ursprünglich Kindergärtnerin war, ist jetzt auch im Betrieb und arbeitet gemeinsam mit ihrem Mann mit.
Mhm.
Die Frau von Johannes sowie die Eltern sind auch noch dabei, wobei die Mama genießt die Pension schon sehr, hat er gesagt. Und beim Papa, naja, das war ein bisschen schwieriger, hat er erzählt, weil als Landwirt in Pension hast du halt dein Leben lang eigentlich gearbeitet und jetzt nicht wahnsinnig viele Hobbys. Jetzt hat er schauen müssen, wie er da tut. Mein Papa ist halt Fahrt geworden und der hat sich gedacht, naja, er hilft halt einfach weiter mit. Aber jetzt eher so, wie er sich das vorgestellt hat.
Ui.
Also wie er das halt gemacht hat und kennt hat. Das hat halt ein bisschen zu Konflikten geführt. Und der hat also gesagt, es war ein bisschen mühsam, wenn immer wer neben dir steht und sagt, warum machst du das jetzt so? Oder halt irgendwas schon macht, was du eigentlich schon lange nicht mehr so machen willst.
Puh.
Und einfach mal erledigt, weil damit was da ist. Und er war eh Fahrt. Jetzt hat er einmal ein Hobby suchen müssen und er hat eins gefunden. Wir gehen zurück zum Start, nämlich zu den Schweinen.
Ich hab's gewusst.
Na klar.
I knew it.
Ja, sicher. Das hat dem Papa immer schon gedacht und jetzt gibt's ja wieder Schweine im Betrieb. Und zwar Kuhne-Kuhne-Schweine. Das ist eine bestimmte Rasse. Ja.
I know them.
Das ist eine bestimmte Rasse, die nämlich nicht wirklich im Boden gräbt.
Ja, also genau.
Die dann nicht viel aufwühlen. Das ist super.
Das heißt, die können super im Weingarten leben.
Ja. Und sie sind insgesamt auch sehr krankheitsresistent. Das ist auch gut, weil du brauchst nicht dauernd einen Tierarzt.
Ja.
Und der Papa geht halt jetzt voll auf in die Schweineln. Die sind das ganze Jahr, wie du richtig sagst, im Weingarten. Also die haben eher eine 3 Hektar Fläche quasi, wo sie frei herumrennen können.
Sau cool.
Richtig geil, denen taugt es auch voll. Also das Thema Kreislaufwirtschaft und halt Tiere, Kompost, Kräuter, alles selber machen, selber herstellen. Das ist halt wirklich ein Zugang von Johannes. Der ist schon wirklich ein Freak da drin. Ja.
Ja.
Also da geht schon ein bisschen nochmal Ärger ins Detail, als man es sonst vielleicht so hört.
Mhm.
Ich habe dann abschließend noch ein bisschen mit ihm zum Thema Zukunft reden müssen. Man hat eh schon rausgehört, was seine Zugänge sind, dass ihm das sehr bewusst ist, dass wir einiges anders denken müssen.
Ja.
Siehe eben die Passelier-Serie.
Mhm.
Er sagt, für ihn war immer schon das Thema Umveredeln ein ganz großes.
Ah, ja.
Also es macht er viel und damit spült er viel, weil die alten Reben will er halt natürlich nicht roden.
Mhm.
Gleichzeitig ist es aber so, dass er halt sagt, bei Welschriesling sieht er halt mehr Fitness für die Zukunft als zum Beispiel beim grünen Veltliner,
ja,
der sich halt viel schwerer tut. Und gerade dort, wo das dann auch noch eine wärmere Lage ist, veredelt er halt lieber um auf einen Welschriesling zum Beispiel. Also das passiert ganz viel, das macht er schon jahrelang.
Mhm.
Viel Zeit und auch Geld fließt in das Thema Agroforestry, also wieder aufforsten.
Ja.
Bäume pflanzen, Hecken pflanzen, also für die Diversität in die Weingärten und zwischen die Weingärten noch mehr.
Mhm.
Einfach da drauf zum Schauen.
Das tut dem Weinviertel auch wirklich gut.
Das tut dem Weinviertel sehr, sehr gut, weil er sagt ja, jeder sucht die nächste kühlere Lage und pflanzt dort dann neu raus und das macht aus seiner Sicht überhaupt keinen Sinn, sondern man muss einfach die Lagen wirklich auch möglichst so schützen und sich überlegen, wie kann man das ja noch ein bisschen zukunftsfitter machen.
Ja.
Und er pflanzt halt jetzt zum Beispiel alle Ostseiten von den Weingärten mit Bäumen.
Mhm.
Also dass man da zumindest in der Früh sagt, dann haben wir ein, zwei Stunden mehr Schatten gewinnt. Und das hilft schon. Und dann schaut er halt, dass er insgesamt mehr aufforstet. Das kostet dann einen Haufen Geld, sagt er. Also es ist ja schon ordentlich, was da an Kohle weggeht, aber aus seiner Sicht der einzige Weg, das so zu machen, anders macht es keinen Sinn.
Mhm.
Und ja, mal schauen, wie es bei den Weinen weitergeht. Man sieht ja an der Passelehrlinie, dass er nicht davor zurückschreckt, auch einfach wirklich einmal ein wichtig scheinendes Thema wie Lagen komplett aufzugeben und das komplett umzustellen, wenn es für die Zukunft aus seiner Sicht das Richtige ist. Also
ja,
der ist in seine Zugänge dann schon in irgendeiner Form auch klar und auch extrem zu einem gewissen Grad.
Mhm.
Aber wenn er weiß oder wenn er sich sicher ist, so ist es und sich dafür entschieden hat, dann macht er das, dann zieht ja er das auch durch mit allen Konsequenzen. Und auch im gesamten Paket. Ne? Weintechnisch gibt es auch noch ein Herzensprojekt, das ich noch kurz mitnehmen muss.
Mhm.
Wir haben gesagt, 1984 kam es auf Bio umgestellt.
Ja.
Also 40 Jahre biologische Bewirtschaftung steht heuer an.
Mhm.
Und dazu wird es auch einen Wein geben, mhm, nämlich eine eigene Reflexion Cuvée aus den Lieblingslagen vom Opa, Papa und vom Johannes.
Ach, also süß.
Reflexion kommt da wieder zurück. Und das wird einzeln ausgebaut, jeweils im Stil der Generation. Sprich beim Opa im großen Holz mit viel Zeit und mhm lang auf der Hefe, beim Papa im Stahltank und beim Johannes sein Teil natürlich in der Amphore.
Na klar. Mit
wahrscheinlich ein bisschen Maischegärung.
Mhm.
Und natürlich ist dann das gesamte Winemaking ist natürlich in seiner Denkweise und in seinem Stil.
Mhm.
Aber trotzdem will er so ein bisschen allen drei Generationen ein kleines Denkmal setzen.
Das finde ich schön.
Voll, die Denkweise steht da sehr für sich, finde mhm ich. Und mit diesem sehr emotionalen Ausblick möchte ich meine Folge vom Johannes Zillinger beenden. Ein Winzer aus dem Weinviertel, den man auf jeden Fall auch in Österreich im Schirm haben sollte. Und in Deutschland sowieso.
Definitiv. Gute Idee. Wie schon gesagt, bei mir auch. Schon seit Ewigkeiten auf der Liste. Ich habe tatsächlich jetzt mehrfach schon dran gedacht, die letzten paar Wochen immer wieder, ob ich nicht jetzt einmal Johannes Zillinger schreiben soll. Gut, dass du es vorher da hast. Schönen Wein hast du mitgenommen. Yes, richtig,
ich
hab, so.
Ich habe letztens auch wieder eine Empfehlung gekriegt für den Passelier Blanc im Detail. Und zwar war das Casual Tuesdays auf Instagram.
Ah.
Vielen Dank für die Empfehlung. Und der hat eben gesagt, ja passt, mach unbedingt Passelier Blanc.
Mhm.
Und ich habe jetzt zurückgeschrieben, ja, Johannes Zillinger steht schon ewig auf der Liste. Danke nochmal für den Push, weil jetzt muss ich es wirklich machen.
Ja.
Es ist geschehen. Die Folge ist da. Und danke für die Empfehlung, weil das ist wirklich genau auch der richtige Wein, weil
richtig
es
gut
ist einfach richtig, richtig
Top
gut.
Top-Empfehlung.
Ja.
Richtig super. Sehr gut. Danke Michi und danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at oder auch über Instagram, so wie bei dieser Empfehlung. Achtung, die Weintipps nur nicht an uns beide gleichzeitig schicken, ansonsten ist das Ganze keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts, wir freuen uns sehr über Bewertungen. Auf Instagram findest du uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.